Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wir analysieren natürlich die Situation. Wir machen in Deutschland die Umsetzung, indem wir die erneuerbaren Energien stark ausbauen.
Bundesumweltminister Carsten Schneider zum Petersberger Dialog, dem großen Klimatreffen in Berlin gerade. Und auch wir analysieren jetzt in dieser Forschung aktuell Sendung die Situation, auch mit Blick auf das hier.
Mein Ziel ist, dass wir ein klares Signal Richtung Antalya, das ist die Weltklimakonferenz, setzen, zu einer stärkeren Elektrifizierung, das heißt Nutzung von Wärmepumpen und E-Fahrzeugen in unserem Wirtschaftssystem.
Was braucht es dafür, für so ein klares Signal, mehr Nutzung von Wärmepumpen und E-Fahrzeugen? Darum geht es gleich, und zwar mit Wissen aus der Physik, der Netzwerkforschung, zu wann ändern wir Menschen eigentlich unser Verhalten hin zu mehr Klimaschutz? Was sollte Politik da mehr berücksichtigen? Ich bin Katrin Kühn. Und den Aufschlag macht jetzt aber ein ganz anderes Thema, nämlich wenn eine lange geglaubte Grundannahme kippelt in der Biologie. Es geht um die Frage, wie DNA entsteht. Bisher gilt hier, DNA entsteht in allen Lebewesen durch Kopieren einer anderen DNA. Und die, die hieran rumkippeln, das ist ein Forschungsteam aus Stanford. Sie zeigen nämlich, es geht auch ganz anders, ohne eine DNA-Vorlage, zumindest bei einigen Bakterien. Ja, Spannung aufgebaut, vielleicht bei einigen auch Fragezeichen. Und um die jetzt aufzulösen, ist Michael Lange mit im Studio, derjenige bei uns im Forschung Aktuell-Team, der sich Genetikthemen sehr genau anschaut. Ja, Michael, warum ist das hier, diese Arbeit aus Stanford, wirklich etwas Besonderes?
Ja, es geht um die DNA, und die DNA ist nun mal das wichtigste Molekül der Biologie. Da steht die Information drin, wie wir Menschen, aber auch alle Tiere und Pflanzen aufgebaut sind und auch wie wir funktionieren. Und deshalb beschäftigen sich ja so viele Forscher damit. Und bereits Ende der 50er, Anfang der 60er haben Wissenschaftler untersucht, wie denn die Information aus der DNA herauskommt. Die DNA wird abgeschrieben in Form von RNA, das ist der erste Schritt. Und dann wird diese Information von der RNA weitergetragen zu den Proteinfabriken, und da entstehen die Proteine. Und die Proteine sind die eigentlichen Baustoffe der Zelle oder die Werkzeuge der Zelle. Und das haben die Wissenschaftler damals schon so formuliert. Erst die DNA, dann die RNA und dann erst die Proteine. Und das war als Gesetz so formuliert worden und war eben die Basis für die Molekularbiologie der ganzen letzten Jahrzehnte. Und in den Lehrbüchern steht das sogar drin als molekularbiologisches Dogma. Ja, und ein Team aus Stanford, das konnte nun zeigen, es geht auch umgekehrt, also auch von den Proteinen rückwärts zur RNA und zur DNA. Und das passt dann nicht mehr zum Dogma.
Ja, und wie hat das Team in Stanford das jetzt entdeckt, dass das auch andersrum geht?
Ja, die wollten eigentlich was anderes wissen. Die wollten wissen, wie schützen sich einfache Bakterien vor Viren? Die müssen sich ja auch irgendwie verteidigen. Die haben aber nicht unser kompliziertes Immunsystem. Die haben ganz viele kleine Abwehrsysteme, und die wurden erst in den letzten Jahren und Jahrzehnten untersucht. Und eines dieser Abwehrsysteme, das gab ihnen von Anfang an Rätsel auf. Das heißt abgekürzt, kannte ich übrigens auch noch nicht, DRT3. Und das hat eben viele Geheimnisse, und das System, ja, weiß, wie aus Proteinen DNA wird.
Also wieder mal Bakterien, die für Überraschungen sorgen. Und ja, wie machen die das genau jetzt mit der DNA hier?
Da wird es auf jeden Fall kompliziert. Und die Einzelheiten will ich jetzt nicht erzählen, weil sie auch noch nicht in allen Einzelheiten erforscht sind. Also da ist noch viel Arbeit. Aber was man schon weiß, dieses DRT3 erkennt bestimmte Proteine der Viren, also der Eindringlinge. Und dann, als Folge davon, entsteht eine besondere DNA mit repetitiven Sequenzen. Repetitiv, das heißt, die wiederholen sich immer wieder. Ob die jetzt von den Viren stammt oder ob das ein Signal aus dem Bakterium ist, ist nicht ganz klar. Wichtig ist, dass das der Abwehr dieser Viren gilt. Also die Bakterien wehren sich damit gegen die Viren, können sich selber aber nicht retten. Die gehen trotzdem zugrunde, aber die DNA bleibt übrig. Dann sind aber andere Bakterien in der Nähe, und die nehmen das wahr. Und die können dann ihre Schotten dicht machen und die Viren, die überall herumschwirren, nicht reinlassen. Also auf die gesamte Bakterienpopulation funktioniert es anscheinend.
Also das, was da jetzt neu auf diesem neuen Weg entsteht, das ist so eine Art Warn-DNA, die beim Angriff konstruiert und losgeschickt wird. Was folgt denn daraus? Also was könnte man aus diesem Wissen vielleicht mal irgendwann machen?
Ja, erstmal untersucht man, ob das wirklich für alle Bakterien gilt. Bisher ist das nur bei ganz wenigen Bakterien erforscht, die für unsere Darmgesundheit wichtig sind. Aber in Zukunft könnte das eben ein Schritt für die Laborbiologie sein, wie man DNA herstellt, ohne dass man sie kopiert. Also auch eine ganz neue DNA. Und dafür interessiert sich besonders die Nanotechnologie. Die benutzen die DNA ja nicht, um damit Informationen zu speichern, sondern als Baustoff. Und dafür muss die DNA ganz anders aussehen. Und da hofft man natürlich, dass man sich von den Bakterien was abschauen kann. Das macht man auch und hat sich die zwei Schritte genauer angesehen, mit denen das die Bakterien machen. Der eine ist übrigens schon von Viren bekannt, zum Beispiel vom AIDS-Erreger HIV. Da geht der Schritt rückwärts von der RNA zur DNA, den kannte man schon. Und jetzt hat man noch den anderen Schritt, rückwärts vom Protein zur RNA. Dadurch hat man beide Schritte, die man bisher immer vorwärts untersucht hat, hat man jetzt rückwärts und will das eben in der Biotechnologie einsetzen oder eben auch in der Grundlagenforschung, um Neues zu entdecken.
Ja, also das mit der DNA kann auch rückwärts laufen. Und was ist jetzt mit diesem Dogma, von dem du eben auch gesprochen hast? Können wir das dann vergessen?
Vergessen nicht, aber vielleicht sollte man es nicht als Dogma bezeichnen. Es ist das, wie es in der Natur normalerweise abläuft. Das gilt immer noch, aber es gibt Ausnahmen. Und das ist vielleicht, wenn man sich die gesamte Entwicklung anschaut, auch typisch für die Biologie. Also Dogmen passen möglicherweise nicht so gut in die Biologie.
Michael Lange, danke. Zu die Molekularbiologie steht ja ein kleines bisschen Kopf wegen einer Arbeit aus Stanford. Jetzt einmal diese Aussage, die Erde ist eine Scheibe. Das ist eine Aussage, da gibt es heute einige Begriffe für Fake News, Fehlinformation, Verschwörungserzählung. Das mit den falschen Fakten aber, das gibt es wohl, seit es uns Menschen gibt. Nur das Informationsumfeld, das ändert sich. Was macht solche Erzählungen so attraktiv? Und was lässt sich daraus lernen für den Umgang damit? Dazu gibt es zwei aktuelle Forschungsarbeiten und Luca Rese-Knauf hat sie sich einmal angeschaut.
Ein Lottogewinner, der seinem Ex-Chef einen Haufen Tiermist vor die Haustür geschüttet haben soll. Oder Überlebende eines Amoklaufs, die bezahlte Schauspieler der Anti-Waffen-Lobby seien. Das sind Geschichten, die sich vor einigen Jahren rasant verbreitet haben, obwohl sie unbelegt sind. Woran lag das? Ein Forschungsteam aus den USA hat eine Antwort. Fehlinformationen und Verschwörungstheorien funktionieren dann besonders gut, wenn sie Geschichten erzählen, Narrative bilden. In der Studie heißt es:
Erstens haben Narrative klare Figuren, einen Ort und eine Handlung. Zweitens handeln sie von mehr als trockenen Tatsachen. Sie sprechen Gefühle an und enthalten moralische Urteile. Drittens bestätigen sie diejenigen, die sie vertreten, in ihrer Identität und ihren Werten.
Man könnte auch sagen, manche Geschichten klingen zu gut, um nicht wahr zu sein. Ob sie stimmen, wird dann nebensächlich, denn es geht um die Gefühle, die sie auslösen. Oder um Erfahrungen mit dem eigenen Chef, dem man vielleicht insgeheim wirklich mal gerne eins auswischen würde. Oder Frust über politische Eliten, die die eigene Lebenswelt nicht im Blick haben. Die Forscherinnen haben in ihrer Arbeit hunderte häufig geteilte Links zu den unwahren Geschichten auf Facebook und Twitter untersucht, darunter Artikel, Videos und Memes. Es ist allerdings eine Fallstudie. Darauf weist die New Yorker Politikwissenschaftlerin Julie Novkov hin, die nicht an der Arbeit beteiligt war.
With this kind of work, it can be difficult, I think, to come up with a solid causal analysis.
Daraus lassen sich schwierig kausale Erklärungen ableiten. Man kann nicht sagen, dass eine bestimmte Erzählung dieses Ausmaß an Misstrauen verursacht oder einem politischen Akteur genutzt oder geschadet hat. Die Arbeit unterstreicht aber etwas, das viele Politikwissenschaftler lange nicht ausreichend beachtet haben. Wie wirkungsvoll Desinformationen sind, wenn sie in Erzählungen eingebettet sind, die sich so über unterschiedlichste kulturelle Räume verbreiten können.
Das heißt auch vom TikTok-Livestream über den WhatsApp-Kettenbrief bis zur Podiumsdiskussion. Julie Novkov sagt, um hier noch mehr zu erfahren, bräuchte es größere Datenmengen. In diese Richtung geht das groß angelegte Forschungsprojekt Connecting the Dots, das Verschwörungserzählungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz untersucht. Die Kultursoziologin Sarah Speck ist Teil des Teams.
Zumeist wurde viel über verschwörungstheoretische Mentalitäten oder verschwörungstheoretischen Glauben diskutiert. Wer ist anfällig dafür? Welche Theorien werden da gewissermaßen gebaut? Und wir setzen eigentlich an der Frage an, wie, wo, auf welche Weise wird dieses Wissen kommuniziert? Und was uns dabei umtreibt, ist eigentlich die Frage, welche Funktion dieses verschwörungstheoretische Wissen eigentlich erfüllt.
So könne das Weitergeben bestimmter Erzählungen eine Form der Gesellschaftskritik sein. Für ihre Studien, die noch nicht erschienen sind, haben die Forschenden eine Umfrage mit rund 2000 Teilnehmenden durchgeführt. Dazu kamen Einzelinterviews, Gruppendiskussionen, Besuche verschwörungstheoretischer Veranstaltungen, Demonstrationen und Messen.
Also zum Beispiel hat es eine gemeinschaftsbildende Funktion, ja, also eine Form der Zugehörigkeit. Oder es ermöglicht, eine nonkonformistische Pose einzunehmen und darin auch bestimmte Formen und Erfahrungen des Scheiterns oder der Missachtung, die erlebt wurden, plötzlich in einem anderen Gewand sich deutend darzustellen. Ja? Also man gehörte immer schon zu denen, die etwas durchschaut haben, dass es doch anders läuft, dass es gesellschaftlich andere Kräfte dahinter stehen.
Dass Fehlinformationen und Verschwörungstheorien Identitätsgefühle ansprechen und in größere gesellschaftliche Erzählungen eingebettet sind, ist keine neue Beobachtung. Neu ist das mediale Umfeld, die Art und Weise, wie kommuniziert wird. Vielleicht, darauf deuten die Erkenntnisse bisher, braucht es daher einen weiter gefassten Blick darauf, was Aufklärung ist.
Nicht eine, die bei Faktenchecks stehen bleibt, sondern die tatsächlich das gesellschaftliche Leiden dahinter ernst nimmt. Und diesem Leiden muss natürlich eigentlich viel grundlegender begegnet werden.
Dem Ganzen muss viel grundlegender begegnet werden, wo sich dann ja auch überlegen lässt, was heißt das? Auch für uns in den Medien zum Beispiel. Luca Rese-Knauf dazu, warum Faktenchecks oft ins Leere laufen. Ein schönes Feld für Missinformationen und Verschwörungserzählungen, das ist auch die Klimakrise. Aber auch da baut sich immer mehr Wissen über uns Menschen auf. Zum Beispiel kam hierzu aktuell eine neue Studie in einem der Nature-Journale. Wovon hängt es eigentlich genau ab, wann wir Menschen unser Verhalten verändern? Für mehr Klimaschutz. Und wie lässt sich das sogar berechnen? Weil ja auch hier gilt, die besten Ideen, die besten Maßnahmen greifen nicht, wenn Menschen nicht mitmachen. Es geht um soziale Kipppunkte im Großen als Gesellschaft, aber auch im Kleinen bei einem selbst. Jonathan Donges vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung arbeitet dazu. Er ist Physiker und Netzwerkforscher. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Zuerst darüber der Begriff. Was ist das nochmal? Ein sozialer Kipppunkt?
Ja, es ist ein Punkt in einem sozialen System, wo das System im Prinzip an einem kritischen Punkt ist, wo es durch einen äußeren Einfluss, eine Intervention oder auch durch Zufall auf einmal anfängt, in einen anderen Zustand, der qualitativ anders ist, überzugehen. Also zum Beispiel in unserer Forschung von einem Zustand, der heutige kohlenstoffreiche Wirtschaftszustand, zu einem, der eben hauptsächlich durch erneuerbare Energien und kohlenstofffreie Wirtschaftsweisen angetrieben wird.
Oder auch ein Zustand, an dem Menschen in der Mehrheit auf einmal freiwillig langsamer auf den Autobahnen fahren.
Ja, zum Beispiel. Also es geht zum Beispiel um solche kollektiven Verhaltensänderungen und dass sich auch soziale Normen verändern. Also dass es zum Beispiel nicht mehr als sozial akzeptabel gilt, in Deutschland mit 250 über die Autobahn zu fahren. Das wäre so ein sozialer Kipppunkt in sozialen Normen.
Und neue Studien zeigen jetzt auch diese Schwelle, ab wann ich dann mein eigenes Verhalten ändere, weil andere das auch schon tun. Das ist unterschiedlich. Wie unterschiedlich ist das denn, die Schwelle bei uns Menschen?
Das hängt ganz stark von verschiedenen Faktoren ab. Also zum Beispiel der Persönlichkeit, Struktur, der sozialen Prägung, auch der Kultur, also der dominierenden Normen des sozialen Systems, in denen jemand eingebettet ist. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, ein klassisches Beispiel aus der Literatur ist die Frage, wann gehen Leute eigentlich auf die Straße, um gegen eine bestimmte Sache zu demonstrieren, zu protestieren. Und es gibt eben manche Menschen, die im Prinzip so aktivistisch sind, was diese Angelegenheit angeht, die dann einfach immer auf die Straße gehen, unabhängig von dem, was ihr soziales Netzwerk macht, ihre Freunde, ihre Verwandten, ihre Bekannten. Es gibt Menschen, die vielleicht eine sehr, sehr hohe Schwelle haben, die eigentlich nie gehen, weil sie ängstlich sind, weil sie das Thema gar nicht interessiert. Das ist das andere Extrem. Und dann gibt es eben dazwischen Abstufungen. Leute, denen reicht es schon, wenn ein, zwei Freunde sagen, ach komm doch mit, dann gehe ich auf die Straße. Und andere brauchen wirklich, dass ein Großteil ihres Umfelds protestieren geht, sodass sie mitkommen.
Jetzt gibt es zum Beispiel aktuell in Zürich Mathematiker und Sozialökonomen, die gießen das Ganze auch in richtige Modelle, in ganz, ganz große mathematische Kalkulationen und Vorausrechnungen. Was genau passiert da gerade? Das ist ja ein Wissen, was jetzt eigentlich nicht so direkt bisher bei dem Plan von Klimamaßnahmen angewandt wurde.
Genau, es geht hier um mathematische Modelle von sogenannten Ausbreitungsprozessen oder komplexen Ausbreitungsprozessen von Entscheidungen oder neuen Verhaltensweisen in sozialen Systemen. Also wie Menschen, unter welchen Bedingungen sie eben eine neue Innovation, ein neues Verhalten, eine neue Sichtweise aufgreifen. Und die Kollegen in Zürich haben eben die Mechanik, sozusagen die Dynamik von dieser komplexen Ausbreitungsprozesse berücksichtigt in ihrem Modell, aber auch die individuell verschiedenen Schwellenwerte, die die Menschen eben haben, wenn es um die Annahme eines neuen Verhaltens zum Beispiel geht, und haben das dann auch noch mit empirischen Daten aus Umfrageexperimenten kombiniert, um das Modell sozusagen zu verfeinern.
Und was ist für Sie ein spannendes Ergebnis, was sich jetzt aus diesem, ja, Paper, sagt man in der Wissenschaft, lernen lässt?
Ja, ich denke, dass die Kollegen gezeigt haben, wie man Daten aus Umfragen nutzen kann, um bessere Vorhersagen darüber zu machen, welche Individuen eben ein neues Verhalten annehmen unter bestimmten Bedingungen und auch an welchen Stellen sich Interventionen oder politische, ja, Maßnahmen am besten implementieren lassen, wenn man möchte, dass sich ein neues Verhalten oder eine neue soziale Norm in der ganzen Gesellschaft verbreitet.
Und wenn ich das jetzt umdrehe, so aus meiner Sicht als Mensch, als Bewohnerin hier in Deutschland, dann bedeutet das auch, die Mehrheit ist bei uns für Klimaschutz, das ist ganz, ganz klar. Es fehlen vielen aber auch Informationen und vielleicht auch einfach die Kenntnis, was möglich wäre, dass das dann eine Möglichkeit ist, wie ich selber besser mit, ja, für mich individuell nötigen Informationen und Rahmenbedingungen versorgt werden könnte.
Ja, genau, das ist richtig. Solche Methoden werden ja schon eingesetzt, also von Unternehmen zum Beispiel beim Marketing oder auch zum Beispiel bei den US-Präsidentschaftswahlen wurden ähnliche Methoden eingesetzt, um gezielt Wähler anzusprechen vor der Wahl. Und solche Methoden, das ist natürlich teuer und aufwendig. Man muss viele Daten erheben. Man muss die Möglichkeit haben, diese Methoden ja zu betreiben und dann auch die entsprechenden Maßnahmen umzusetzen. Also zum Beispiel Leute wirklich individuell dann gezielt anzusprechen. Aber wenn das möglich ist, dann ist das ein vielversprechender Weg, um bestimmte Barrieren zu überwinden. Wenn denn ja auch andere, sage ich mal, Rahmenbedingungen erfüllt sind. Das heißt, es ist ja nicht nur wichtig, dass die Menschen dann überzeugt sind, dass sie auch wirklich ihr Verhalten ändern wollen, sondern sie müssen auch die Möglichkeiten, zum Beispiel die finanziellen und regulatorischen Möglichkeiten haben, das dann auch zu tun. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel über auf dem Land nachdenkt, dass die Leute eben aufs Auto angewiesen sind, weil es keinen Bus gibt.
Und beobachten Sie, dass dieses Wissen zu sozialen Kipppunkten im Kleinen wie im Großen, ja, von der Nische zu was Größerem wird? Also sprich, dass das jetzt wirklich so langsam Auftrieb bekommt und angewandt wird?
Ja, ich denke, dass es in der Anwendung, wie gesagt, bei den politischen Kampagnen, Werbekampagnen wird sowas schon angewandt und auch mit, ja, ich glaube, sehr fortgeschrittenen Methoden teilweise. Auch soziale Bewegungen, die jetzt mehr im Klima- und Umweltkontext unterwegs sind, haben dieses Konzept ja auch aufgegriffen. Also es ist trotzdem bezeichnend, dass die Literatur dazu, die ist immer noch relativ fragmentiert. Also diese Studie aus Zürich zum Beispiel erwähnt das Wort soziale Kipppunkte gar nicht, soweit ich gesehen habe, und zitiert auch unsere Paper dazu nicht. Das zeigt einfach, dass da die Literatur noch ziemlich in verschiedenen Nischen offensichtlich entwickelt wird. Und weil die Kollegen eben hier mehr aus der ökonomischen Richtung kommen und Business Administration, gibt es da anscheinend noch nicht genug Austausch. Ja. Und das ist natürlich auch immer ein Anliegen, zu versuchen, die Leute zu vernetzen und mehr zusammenzubringen.
Was dann ja auch wieder eine Chance ist, dieser Austausch. Ja, die andere, Stichwort hausnaher Wahlkampf in den USA, schon nutzen. Jonathan Donges vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und die Studie, über die wir gesprochen haben, die ist in Nature Human Behavior erschienen. Ein Team um Manuel Mariani an der Uni Zürich. Und damit sind wir hier in Forschung aktuell angekommen. Die weiteren Meldungen aus der Wissenschaft. Heute mit Lucian Haas.
Affen auf Gibraltar fressen regelmäßig Erde. Und das offenbar als Gegenmittel, um die zucker- und fettreichen Snacks, die sie von Touristen erhalten, besser zu vertragen. Das berichten Forschende der University of Cambridge im Fachmagazin Scientific Reports. Sie haben beobachtet, dass die frei auf dem Felsen von Gibraltar lebende Makaken vor allem dann Erde fressen, wenn sie zuvor Chips, Schokolade oder Eis von Touristen ergattert haben. Offiziell ist das Füttern der Affen verboten. Die Forschenden vermuten, dass die mineralhaltige Erde den Magen beruhigt, Verdauungsstörungen reduzierend und den Affen nützliche Bakterien für die Darmflora liefert. Normalerweise ernähren sich Makaken von Kräutern, Blättern, Samen und gelegentlich auch von Insekten.
Antibiotikaresistenzen von Bakterien lassen sich ausschalten.
Ein internationales Forschungsteam hat eine neue Schwachstelle bei antibiotikaresistenten Bakterien entdeckt. Anstatt die Erreger direkt anzugreifen, legen sie eine nur bei Bakterien vorkommende Proteinfaltungsmaschinerie in den Zellen lahm. Dadurch können die Bakterien ihre eigenen Resistenzenzyme nicht mehr in eine wirksame Form bringen. So werden sie wieder anfällig für herkömmliche Antibiotika. In Laborversuchen infizierten die Forschenden Mottenlarven, unter anderem mit Pseudomonas aeruginosa, einem gefürchteten Lungenkeim. Wenn die Larven zusätzlich zu Antibiotika auch mit solchen Faltungssystemhämmern behandelt wurden, überlebten sie deutlich häufiger. Das Team hofft, auf dieser Basis eine neue Klasse von Begleittherapien entwickeln zu können, durch die Antibiotika künftig wieder wirksamer werden könnten.
Erstmals in der Geschichte ist die globale Produktion sauberer Energie schneller gestiegen als der Strombedarf.
Das geht aus einem Bericht des Energieanalyseinstituts Ember hervor. Demnach ist die Erzeugung sauberer Energie im vergangenen Jahr um knapp 890 Terawattstunden gewachsen. Die Stromnachfrage nahm im gleichen Zeitraum um rund 850 Terawattstunden zu. Zur Einordnung, Deutschland verbraucht knapp 500 Terawattstunden Strom pro Jahr. Haupttreiber des Ausbaus bei den Erneuerbaren sind China und Indien. Weltweit stammte 2025 erstmals mehr als ein Drittel des Stroms aus erneuerbaren Quellen. Allein die Solarenergie deckte drei Viertel des Nettoanstiegs der Stromnachfrage ab.
Der Mars-Rover Curiosity hat mehr als 20 organische Moleküle im Marsboden entdeckt.
Darunter sind auch Verbindungen, die bislang noch nie auf dem roten Planeten nachgewiesen wurden. Das berichten Forschende der University of Florida im Fachmagazin Nature Communications. Unter den Verbindungen ist auch ein stickstoffhaltiges Molekül, das einer Vorstufe bei der Bildung von DNA ähnelt, eine Neuentdeckung. Ein Beweis für früheres Leben auf dem Mars ist das aber nicht. Die Moleküle könnten durch Meteoriten dorthin gelangt oder durch geologische Prozesse entstanden sein, so die Forschenden.
Und die Schutzgebiete der UNESCO spielen eine bedeutende Rolle beim Erhalt der Artenvielfalt.
Das geht aus einem neuen Bericht hervor, für den die UNESCO erstmals alle ihre Weltkultur- und Weltnaturerbestätten, Biosphärenreservate und globale Geoparks zusammenfassend analysiert hat. Weltweit gibt es mehr als 2200 solcher Schutzgebiete. In ihnen kommen über 60% aller bekannten Tier- und Pflanzenarten vor. Und während die Wildtierpopulation weltweit seit 1970 um rund 70% zurückgegangen ist, soll sie in den UNESCO-Schutzgebieten vergleichsweise stabil geblieben sein. Allerdings zeichnet der Bericht keine rosige Zukunft. 9 von 10 Gebieten sind hohem Umweltstress ausgesetzt.
Sternzeit, 22. April. Die höhere Sonne sorgt für längere Tage. Seit dem astronomischen Frühlingsanfang vor einem Monat hat der Himmel schon spürbar auf Sommer umgestellt. Die Sonne läuft in immer höherem Bogen über das Firmament, somit nimmt die Zeit zwischen Auf- und Untergang deutlich zu. Die Tage werden länger. Dagegen werden die Schatten mittags immer kürzer, weil die Sonne Tag für Tag ein wenig steiler steht. Auf der geografischen Breite von Hamburg ist der Tag heute 14,5 Stunden lang. Auf der Breite Münchens sind es 14 Stunden. Innerhalb von 4 Wochen hat hierzulande die Tageslänge um bis zu 2,5 Stunden zugenommen. Bei Frühlingsanfang war der Tag überall auf der Erde gleich lang, 12 Stunden. In den Wochen vor und nach der Frühlingstag- und Nachtgleiche ändert sich die Tageslänge am deutlichsten. Je nach geografischer Breite kann sie um mehr als 10 Minuten pro Tag zunehmen. Bis zum Sommeranfang in 2 Monaten wächst die Tageslänge weiter an. In Hamburg kommen noch einmal 2,5 Stunden hinzu, in München immerhin noch 2 Stunden. Nur Orte, die genau auf dem Äquator liegen, haben stets gleich lange Tage. Am Äquator steht die Sonne 12 Stunden über dem Horizont und 12 Stunden darunter. In allen anderen Gegenden variiert die Tageslänge mit den Jahreszeiten. Und zwar umso extremer, je weiter die Orte vom Äquator entfernt sind. Auf Spitzbergen hat schon vor einer Woche die Zeit der Mitternachtssonne begonnen. Die Sterne der Nacht zeigen sich bei uns nun immer kürzer. Dafür leuchtet der wichtigste Stern immer länger, die Sonne.
Die Sternzeit, hinter der übrigens unser Mr. Sternzeit steht, Dirk Lorenzen. Und Mr. Sternzeit ist sein und unser Weltraum-Newsletter, wo die neue Ausgabe gleich rausgeht in einer halben Stunde mit einem Rückblick auf Artemis II, den Mondflug. Und Sie können diesen Newsletter, falls Sie es nicht schon haben, kostenlos abonnieren unter deutschlandfunk.de Mr. Sternzeit. Das war es für heute von Forschung aktuell. Ich bin Katrin Kühn und ich sage danke für Ihre Zeit.